Dienstag, 12. Mai 1955. Am Flur sind Schritte zu hören. Sie lässt das Nachthemd fallen, dessen vorderen Saum sie zwischen den Zähnen hatte, und sperrt die Tür auf, damit ihr Vater sich nicht beklagen kann, sie würde sich in letzter Zeit ständig verbarrikadieren. Er soll ihr was. Kaum ist die Verriegelung gelöst, tritt er ein im rotsamtenen Schlafrock mit gedunsenem Gesicht und schweren Augenlidern. Die ergrauenden Haare stehen ihm an der Schlafseite waagrecht vom Kopf. Das verleiht seinem Aussehen etwas Unbeholfenes und Harmloses. Aber da lässt Ingrid sich nicht täuschen. Höflich, wie es sich für eine brave Tochter gehört, wünscht sie einen guten Morgen. Guten Morgen, sagt auch Richard. Aber allein die Art, wie er den Gruß zurückgibt, genügt als weitere Kostprobe der schlechten Laune, die er seit Tagen mit sich herumträgt. Von den stockenden Verhandlungen um den Staatsvertrag, die sich ausgerechnet an Artikel 35 und den Schürfrechten auf den Erdölfeldern entlang der Marsch spießen, ist er hochgradig nervös. Zusätzlich macht ihm ein eitriger Zahn zu schaffen. Er dreht den Wasserhahn auf und wäscht sich die Hände. Nach einer Weile sucht er mit strenger Braunfalte Ingrids Blick. Er sagt: »Willst du dich für gestern entschuldigen? Es wäre ein gutes Zeichen und spräche für dich, wenn du Fehler einsehen und dich entschuldigen könntest.« Noch vor wenigen Wochen hätte sich Ingrid zur Gegenfrage hinreißen lassen, wofür, bitte, sie sich entschuldigen soll. Oder sie hätte den Gegenvorschlag gemacht, er selbst solle sich entschuldigen, nämlich dafür, dass das Glück seiner Tochter auf sein stures Gemüt keinen Eindruck macht. In der Nacht hat sie sich dutzendweise Sätze zurechtgelegt, die mit Liebe zu tun hatten und von denen sie glaubte, dass sie ihren Vater zur Einsicht bringen müssten. Nun verharrt sie in fast schon zur Routine gewordenem Schweigen, steckt sich die Zahnbürste tief in den Mund und beginnt mit dem Bürsten, damit ihr Vater nicht länger auf eine Antwort wartet und sich erst recht keine Hoffnungen über die Aussichten macht, die einem zweiten Anlauf beschieden wären. Sie ist freundlich, sie hat nett guten Morgen gesagt, damit vergibt sie sich nichts. Alles andere wäre in ihren Augen übertrieben und würde nur den Anschein erwecken, auch diesmal ginge wieder alles so, wie ihr Vater es bestimmen will. Er nimmt für sich in Anspruch, in allem Recht zu haben. Papa omnipotata, was aus seinem Mund kommt, ist Diktat. Aber auf solche Gespräche legt Ingrid keinen Wert mehr. Aus dem Alter ist sie heraus, die ewig gleiche Sackgasse, da hat sie Besseres zu tun. »Nicht mu und nicht mäh«, sagt Richard. Er wäscht sich brustend und stöhnend das Gesicht, dieses Gesicht, in dem Ingrid nichts von sich entdecken kann. Er spült den Mund mit Odol, weil ihm der eitrige Zahn das Zähnenputzen verleidet hat. Er gurgelt ausgiebig. Anschließend hält er seinen Kamm unters Wasser und bringt die Haare in Ordnung. Zwischendurch ein Mustern und Abschätzen, das Ingrid gilt, wie ihr Spiegel. Ingrid mustert sich ebenfalls im Spiegel. Sie stellt fest, dass die letzten Wochen und Monate ihre Spuren hinterlassen haben. Das viele Lernen und das viele Lügen sind ziemlich anstrengend. Sie hat schon besser ausgesehen. Geduckt unter dem hochgehobenen Arm ihres Vaters spült sie die Zahnpasta mit zwei Mundvoll Wasser aus. Als sie unmittelbar darauf Anstalten macht, das Badezimmer zu verlassen, sagt ihr Vater: »Ich muss mich sehr über dich wundern. Einer 15-Jährigen würde dein Verhalten besser anstehen als einer 19-Jährigen, dass du dich nicht schämst.« Ingrid nimmt auch dies kommentarlos zur Kenntnis. Sie verkündet Unwohlsein. Das fühlt sich wie vorgeschützt an, obwohl ihr wirklich und wahrhaftig sind, dass die Nerven im Magen flau ist. »Mir ist nicht gut«, sagt sie.